Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und anbetracht der Tatsache, dass es heute genügend Grund zum Feiern gibt, habe ich mir einen Gast eingeladen, um die Freude zu teilen und sie dadurch gleich nochmals zu verdoppeln. Ihr treuen HörerInnen kennt ihn natürlich, es ist der Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und Markus natürlich.
Ja Felix, ganz frisch, so ungefähr eine Stunde oder was her vor unserer Aufnahme ist jetzt offiziell bestätigt worden, dass man in der Westvorstadt als Folge des Derbys ein bisschen die Nerven gerade verliert. Denn dort hat man vorhin Trainer Alexander Zorniger, seinen Co-Trainer Jürg Rohrbeck und noch dazu Sportchef Rachid Assousi entlassen. Vor allem Assousi kam doch sehr, sehr überraschend, aber es wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass er ja mehr so den Bornemann-Move gemacht hat und den Trainer nicht entlassen wollte und aufgrund dessen er dann gehen musste, dass man Alexander Zorniger losgeworden ist. Hat dich die ganze Nummer jetzt vorhin ein bisschen überrascht?
Nö, ich habe es einfach nur gelesen und gelacht, weil eigentlich ist es mir auch ziemlich egal. Aber letztendlich irgendwie ist alles umgedreht. Also das Spiel ist umgedreht, die Bereitschaft zu laufen und für die Zweikämpfe irgendwie einen Ball zu kriegen war umgedreht, das Ergebnis war umgedreht und jetzt ist halt die Trainerentlassung gefühlt umgedreht. Ich fand's amüsant, aber mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen.
Naja, zumindest muss dem Herrn Zorniger die gute Stimmung jetzt nicht mehr auf den Sack gehen, weil die gute Stimmung ist, glaube ich, jenseits der Stadtgrenze momentan nicht so vorhanden. Ja, und du hast es schon angesprochen, gerechnet hätte man nach dem Derby ja eher, wenn mit einer Entlassung, dann mit der Entlassung von Miro Klose, denn seine Personalie wurde in den vergangenen Wochen ja doch durchaus sehr kontrovers diskutiert, unter anderem auch bei uns in der Signalgruppe. Wie hast du ihn denn bislang so wahrgenommen in dieser Saison?
Ja, also er ist halt sehr ruhig von der Art her und ich fand so manche Aussagen ein bisschen komisch und was halt dazu kam, und das ist ja eigentlich das Wichtigste, ich habe halt keinen Fortschritt bei den Spielen gesehen. Wir hatten das ja jetzt schon im Vorabgespräch, wo wir gesprochen haben, dass das natürlich auch an verschiedenen Änderungen liegen kann, aber das war jetzt irgendwie gefühlt die letzte Möglichkeit, um irgendwie den guten alten bekannten Bock umzustoßen, aber dass den nicht nur umstoßen, sondern eigentlich aus dem Stadion raustreten, das war jetzt nicht zu erwarten. Deswegen, also wenn es jetzt so weitergeht, dann nehme ich alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Ich war ja Anfang der Saison eigentlich mega positiv, dass das alles klappt. Klar, irgendwie im Alltag hat es nicht geklappt, aber da gab es ja auch verschiedene Gründe, warum das nicht klappen kann. Und es gab ja auch positive Entwicklungen und ich glaube, dass Joti halt auch, glaube ich, ein Händchen hat. Das sieht man meiner Meinung nach auch so an der Spielerauswahl. Klar, das konnten wir jetzt in den letzten Spielen davor noch nicht sehen, aber ich glaube, jetzt in dem Derby war das schon ziemlich offensichtlich, dass das eine Mannschaft ist, die kann was, wenn sie richtig eingestellt ist, wenn die Taktik passt, wenn sie auch irgendwie eingespielt ist. Und ich glaube, so mit der Dreierkette, das war schon ein eigentlich perfekter Matchplan, anders kann man es nicht sagen. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen zurückrudern und in einer anderen Gruppe, sagt man oft, Teamzeit. Ich habe immer gesagt, bis Weihnachten, das ist jetzt noch nett. Er hat es eigentlich jetzt schon bewiesen, dass es auch anders geht. Jetzt heißt es eigentlich weitermachen. Und was ich halt so schön fand beim 1-0, hat man auch gesehen, dass das ihm jetzt sehr nahe ging, auch als Emre Can auf ihn zurennt und ihm kamen auch ein bisschen die Tränen. Ich glaube, die letzten Wochen waren für ihn jetzt auch nicht so cool, wenn es so die zweite große Station ist und dann läuft irgendwie gar nichts zusammen. Das hat ja immer verschiedene Gründe. Dann ist das, glaube ich, eher scheiße.
Ja, ich glaube, also gerade in der Szene hat man schon gemerkt, dass da bei ihm auch einiges zusammengekommen ist. Und Emreli hat zwar nach dem Spiel wohl gesagt, dass er einfach Richtung Bank gelaufen ist und einfach den Erstbesten sozusagen umarmt hat, aber also ich kaufe ihm das nicht so ganz ab. Er ist schon ziemlich zielgerichtet in Richtung Miro Klose gelaufen und ja, man hat es bei Miro in den Augen schon ein bisschen blitzen sehen, aber mich hat es unheimlich für ihn gefreut. Und man muss auch sagen, dass die Vorzeichen richtig coole eigentlich schon waren, weil kleiner Funfact am Rande. Samstagabend bekam ich von Stefan von unseren XXL-Clubberern einen kleinen Hinweis, dass auf den Tag genau 45 Jahre vor dem 273. Franken-Derby schon einmal ein Derby im Ronhof stattgefunden hatte, nämlich am 20. Oktober 1979. Da ging die Westvorstadt in der 26. Minute durch Kirschner mit 1-0 in Führung, bevor die Mann von Trainer Zapf Gebhardt auftreten. Norbert Schlegel in der 32. Minute, Herbert Heidenreich in der 36. und Klaus Teuber in der 44. Minute drehten das Spiel noch vor der Pause, ehe Reinhold Hintermeier in der 51. Minute den 1:4 Schlusspunkt erzielte. Weiterhin für den FCN damals am Ball waren Bernd Hartmann, Norbert Eder, Jürgen Teuber, Horst Weirich, Peter Stocker, Dieter Jogi Lieberwirth, Franz Oberacher, Sigi Susser wurde noch eingewechselt und ja, schade, dass es nur ein Audio-Podcast ist, weil bei all den Namen müsstet ihr jetzt, glaube ich, mal meine Augen sehen, die sind ähnlich leuchtend und ähnlich feucht wie die von Miro Klose. Denn damals, ja, nach diesem Spiel und dem 4:1 im Derby stand der FCN mit 15:7 Punkten auf Rang 4 der Tabelle in der zweiten Liga Süd, nachdem man mit 1:5 Punkten als Absteiger in die Saison gestartet war. Das war im Übrigen die Saison nach dem dritten Spieltag, hat Michael Auerroth den Belgier Jeff Liers mit dem berühmten Schuhkarton mit den Ticketeinnahmen von 7000 zahlenden Zuschauern beim 2:2 gegen den VfR Bürstadt in die Heimat nach Belgien wieder geschickt. Zapf Gebhardt hat den Verein dann übernommen und am Ende der Saison mit 61:19 Punkten zur Meisterschaft und Postwenden zurück in Liga 1 geführt. Aber das nur ein ganz kleiner geschichtlicher Exkurs. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht, da auch mal wieder zu gucken. Ja, und 45 Jahre später stand nun also Miroslav Klose vor seinem ersten Franken-Derby als Coach und schickte, zumindest für meinen Geschmack, die erwartbare Elf auf den Rasen, die auch ja sich vor der Länderspielpause herauskristallisiert hatte mit den Änderungen, dass eben Finn Jeltsch und Jens Castrop dann wieder mit dabei waren. Hat dich da was überrascht oder hast du auch mit dieser Elf dann gerechnet?
Nö, überrascht hat mich das eigentlich nicht. Ich finde die Elf auch gut und ich hätte die wahrscheinlich genauso aufgestellt. Ja, vor allem auch Karafiat hat er im Spiel davor gegen Preußen Münster auch schon richtig gut gespielt, was ich auch richtig cool fand. Tsimas hat schon gezeigt, dass er irgendwie auch ein ziemlich, ja, ich glaube, manchmal kann er auch ein bisschen provozieren, aber er hat das in einem guten Maß gemacht. Also für mich die Szene des Spiels war auf jeden Fall die Eckfahne, wie er sie nochmal gewatscht hat mit der Fahne. Ja, ich fand es eigentlich auf jeden Fall die Elf, die ich auch aufgestellt hätte.
Ja, und dann ging es schon sehr, du hast es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, sehr unerwartet eigentlich los. Also irgendwie mit gefühlt falschen Vorzeichen auf dem Platz, weil normalerweise ist es ja immer so, die Spieler gehen auf den Platz, es ist Derby, es wird angepfiffen und bei unseren Farben hat man immer so den Eindruck gehabt, als hätten sie alles, was sie jemals gekonnt hätten, vergessen. Jegliche Aggressivität war irgendwie nicht mehr zu spüren und das war in diesem Derby eben komplett anders. Man war von der ersten Sekunde an irgendwie hochkonzentriert. Man war griffig und giftig in den Zweikämpfen. Eben genau so, wie man es in den vergangenen Jahren halt nur vom Kleeblatt gewohnt war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das war, wie gesagt, komplett gedreht. Von der ersten Sekunde an aggressiv, aber nicht zu aggressiv. Vor allem hat man das gemerkt an Jens Castrop. Er war eher elegant und wurde gefoult. Ja, und ich habe wirklich gedacht, okay, weil man geht ja eigentlich so als Clubfan in so Derbys eher mit, naja, mal gucken, Was das heute wird, wahrscheinlich nichts. Gedanken, was ja an den letzten Jahren liegt. Aber das war komplett umgedreht. Die waren komplett im Saft. Später hat man es ja auch gemerkt, so bei den Zweikämpfen oder die Bälle, die sie irgendwie gewonnen haben, haben sie sich selbst gefeiert. Die waren komplett auf, ja, also meiner Meinung nach war das vielleicht doch ein bisschen so taktisch, dass Miroslav Klose gesagt hat, er sieht eigentlich Fürth vor allem nach den letzten Jahren als Favorit und so weiter. Und letztendlich hat er die Jungs aber nicht so eingestellt, wie wenn da irgendwie die Westvorstadt ein Favorit ist, sondern die sind auf den Platz gegangen und die wollten das Ding gewinnen und zwar von der ersten Sekunde an und haben das ja durchgezogen. Das war echt, also ich habe lange kein so, also vor allem mental gutes Spiel gesehen vom Club, wo die einfach, wo du eigentlich gemerkt hast, okay, da passiert heute nichts mehr. Vor allem nach den Toren.
Ja, also ich meine, so 3-0-Führung kennt man ja, ne? Also das haben wir ja alle schon mitgemacht, wo man dann auch trotzdem immer mal ein bisschen Angst haben muss, ob der Club das dann so über die Zeit bringt. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren in der ersten Liga, dieses 3-0 in Hannover, wo es dann noch 3-3 ausging, wo allerdings auch der Schiedsrichter kräftig mitgeholfen hat. Letztes Jahr war das, glaube ich, in Paderborn, als wir 3-0 geführt haben und dann unter anderem Jens Castrop den Platz verlassen musste und wir dann zu zehn dann auch noch ziemlich ins Schlingern gekommen sind. Aber diesmal ja überhaupt nichts, ne? Also das im Gegenteil, man hat so den Eindruck gehabt, in dieser ersten Halbzeit, da haben sie sich eigentlich von Minute zu Minute gesteigert und mit jedem Tor, was gefallen ist, sind die selbstsicherer geworden und bei den Fürthern sind die Füße irgendwie schwerer geworden. Und in der zweiten Halbzeit hat der Club das dann, das ist jetzt schon so ein kleiner Vorgriff, aber habe ich das Gefühl gehabt, hat er die Fürther ein bisschen kommen lassen, aber sobald die auch nur versucht haben, den Fuß ein bisschen zu sehr aufs Gas zu geben, hat der Club dann entsprechend gekontert und hat es so dermaßen gut im Griff gehabt, dass da nie wirklich Gefahr aufgekommen ist.
Ja, das hat mich halt am meisten eigentlich verwundert, dass das plötzlich klappt. Also in der ersten Halbzeit halt schon viele Offensivaktionen und dann nach dem 3-0 halt so ein bisschen, man würde jetzt fast sagen, verwalten, aber das war es nicht. Die haben halt einfach nur nicht mehr so viel Kraft reingesteckt, jetzt komplett auf Full Power Offensive zu gehen, was ja klar ist, wenn du 3-0 führst, dann musst du es ja auch nicht machen. Aber wenn man sich halt anguckt, dass die Zweikampfquote diesmal, das glaubt man eigentlich fast gar nicht, 60% beim Club war, dann ist es halt schon krass. Und die haben halt sehr, sehr gut, also quasi aggressiv, aber jetzt nicht unfair und fokussiert die Defensivarbeit gemacht. Und vor allem, und ich glaube, das war halt auch noch so ein Key, ist das Ding gewesen, es kamen die Pässe an. Also es war ja ganz oft in den letzten Spielen, dass man gedacht hat, ja, die Idee war jetzt gut, aber der Pass war halt einfach nicht gut und das war diesmal gar nicht. Also es war einfach wie wenn einmal jetzt gelernt wurde, wie man die Pässe spielt, wie die Taktik ist, dass sie geil spielen können und die in die Zweikämpfe richtig reingehen. Und sowohl defensiv spielen wie auch mehr offensiv hat beides geklappt in einem Spiel.
Es war für mich immer so ein bisschen dieses Mats Möller-Daly-Syndrom, ne? Also das war bei ihm halt auch oft. Da waren geile Ideen für Passspiele und Zuspiele, aber irgendwie war er immer gefühlt der Einzige, der gewusst hat, was er eigentlich wollte. Und seine Mitspieler haben es nicht verstanden. Und das hatten wir in dieser Saison eben auch schon des Öfteren. Und das war irgendwie am Sonntag alles, ja, als wäre es jedem Spieler komplett klar, als hätte er vorher schon gewusst, wo kommt der Ball hin. Und die haben so einen sicheren Fußball gespielt, das macht einfach immer noch Spaß, sich im Nachhinein diese ganzen Szenen dann auch nochmal anzugucken, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile fast der Meinung, dass alle Spiele vorher quasi geplant waren, dass die so laufen. Also bloß nicht zu tief hinten reinrutschen, aber bloß auch nicht zeigen, dass man Fußball spielen kann, weil dann kann man zu Hause Fürth 4-0 weg schießen. Vielleicht war es das einfach. Das war von Anfang an genau so geplant. Und ab jetzt geht's los. Also so hat es gewirkt. Das hat so gewirkt, wie wenn, also Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was eigentlich jetzt die letzten Spiele gespielt wurde, ich meine, das Beste, was man irgendwie gesehen hatte, und das war auch nur eine Halbzeit, und da waren Schalke in Unterzahl, war das Spiel gegen Schalke. Und klar, es ist cool gewesen, weil erstes Heimspiel auch von Miro Klose und Heimsieg. Aber es war ja noch keins dabei, wo man so richtig gedacht hat, boah, jetzt habe ich aber mal Bock, aufs nächste Spiel mir einen Club anzuschauen, sondern das war eher so, naja. Das wirkt dann schon so, wie wenn, also wenn die plötzlich so ein perfektes Spiel abliefern, ist schon krass. Weil vorher halt, wie gesagt, es haben ja alle irgendwie gemerkt und gesehen, dass ja irgendwie gar nichts zusammengegangen. An was das jetzt liegt, will ich jetzt gar nicht mehr beurteilen, weil eigentlich ist es auch wurscht. Die Frage ist, was jetzt natürlich kommt, aber letztendlich war der Unterschied schon krass.
Ja, es war also schon wirklich sehr, sehr krass. Also ich meine, das hat ja in der 7. Minute schon angefangen, als Castrop auf halblinks Emrelli schickt, der dann, weil er halt den rechten Fuß ähnlich wie Lukas Podolski eigentlich mehr nur hat, damit er nicht umkippt, dann mit links dann geschossen hat, hat dann knapp rechts verzogen, aber dann hat es bis zur 13. Minute auch nur gedauert, war die nächste Balleroberung von Castrop, der dann zu Justwan spielt. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da war auf der linken Seite war Zimas Mutterseelen allein, und der ist schon fast wahnsinnig geworden, weil er die ganze Zeit nach dem Ball gewunken hat, aber Justwan den Ball dann zu Emrelik gespielt hat. Und ich meine, No-Look-Pässe kenne ich, aber No-Look-Torschüsse, das war so mit der erste, den ich gesehen habe. Zumal Emreli mit dem Ball ja noch ein ganzes Stück gelaufen ist, Richtung Mitte gezogen ist und dann, ohne einmal in Richtung Tor zu schauen, einfach abgezogen hat, und das Ding hat halt wirklich gesessen wie eine Eins, ne? Und das war dann, ja, schon der erste Dosenöffner, denke ich mal.
Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich zumindest beim Club noch nie No-Look-Tor gesehen habe. Ob ich das woanders schon gesehen habe, keine Ahnung. Aber dann wahrscheinlich eher so Richtung Cristiano Ronaldo. Ja, das war auf jeden Fall stark. Und also das Ding ist, hätte er so geschossen und hätte hingeguckt, dann hätte der Torhüter den auch gehabt. Aber der hat halt null damit gerechnet, dass der jetzt schießt. Das ist, glaube ich, genau das gewesen, warum der drin war. Klar war der Schuss jetzt auch nicht schlecht, aber das war schon krass.
Ja, und vor allem, es hat dann auch nicht lang gedauert. Es hat wieder eine schöne Situation im Mittelfeld. Diesmal hat, glaube ich, Janne den Ball erobert, den Ball wieder zu Justwan weitergespielt, der dann das Spiel komplett auf den linken Flügel diesmal verlagert hat, wo Suarez steht, der ein Stück nach innen gezogen ist, einen sehr, sehr scharfen Pass in die Mitte spielt, und Tsimas ist genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, kurz vor seinem Gegenspieler am Tor, am Ball, Entschuldigung, und macht das Ding einfach rein, 2:0, und dann ja, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Boxeinlage mit der Fördereckfahne direkt vorm Förderfanblock war natürlich schon herrlich anzuschauen, oder?
Ja, vor allem muss man ja sagen, das war halt, also das erste Tor war auch cool, ne? Es war so ein No-Look-Schuss. Ich meine, wie sie den Ball erobert haben, war ja auch cool. Das war erstmal ein Fehler von der Fürther Defensive. Das war eigentlich wieder andersrum. Eigentlich genauso ein Fehler, den der Club gemacht hätte, wahrscheinlich in vielen Spielen davor. Genau, und das wurde halt erzwungen quasi, weil sie denen halt immer auf dem Fuß standen, egal was sie machen wollten. Und wenn sie nach vorne wollten, dann kam halt das Pressing. Und das Zweite war aber gut, dass halt Suarez, von dem wir jetzt in den letzten Wochen ja auch nicht so viel gesehen haben, der ja auch viel kritisiert wurde, ein Bombenspiel gemacht hat. Also wahrscheinlich halt eben durch die Umstellung auf die Dreierkette und dann eben mehr Offensivspiel. Und zusätzlich, weil das Spiel natürlich krass auf rechts verlagert wurde. Das heißt, er auf links hat er halt auch viel Platz, halt diesen Ball genau so nimmt und den dann einfach in die Mitte spielt zu Tsimas und der den halt auch so reinmacht. Das ist schon, also beide Tore bis da sind einfach mit die besten, die wir diese Saison gesehen haben, weil die halt Also das erste, sehr, sehr, sehr guter Schuss mit dem No-Look, und das zweite halt einfach perfekt ausgespielt war.
Und man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass seit Jahren bei uns kein Stürmer mehr trifft. Und dann spielst du ein Derby und hast nach 17 oder 18 Minuten gleich zwei Stürmertore. Ja, also besser kann es nicht laufen. Und bevor ich hier noch zu euphorisch werde, muss ich mal eine ganz kurze Unterbrechung machen, mir einen Schluck Wasser holen, etwas runterkühlen, und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite, und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute aus der Hauptstadt, der Felix Völkel. Ja, Felix, 2:0 nach 17 oder 18 Minuten im Derby. Und im Regelfall, es war ja nicht das erste Mal, dass wir in einem Derby geführt haben, aber im Regelfall kam es dann halt meistens so, dass wir dann entweder eingebrochen sind, eine Karte bekommen haben, wie auch immer. Aber diesmal lief alles anders. In der 25. Minute war dann schon die nächste Situation. Ein hoher Ball kam auf Tsimas, der den Ball nicht über die Linie bringen kann. Er ist, glaube ich, an Nahuel Noll gescheitert, aber Castrop dann den Abpraller nimmt und einschießt. Leider war Tsimas davor im Abseits. Aber das war so eine Szene, wo du gemerkt hast, der Club, der ist einfach vom Kopf her deutlich schneller als der Gegner. Die sind hochkonzentriert, die wollen einfach, und die lassen sich das, glaube ich, nimmer so leicht, ja, nehmen an dem Tag.
Also die haben keine Sekunde gezeigt, dass sie sich überhaupt nehmen lassen. Also selbst als sie noch kein Tor geschossen haben, also das war wirklich wie wenn, also ab der ersten Sekunde, die gesagt haben, wir gewinnen das heute. Das habe ich ja, also ja. Hat man bisher im Derby selten gesehen.
Also ich habe es so noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Also selbst in der Aufstiegssaison, als wir in Fürth mit 3:1 gewonnen hatten, da war nie diese Überzeugung, die sie diesmal gezeigt haben.
Ja, also ich kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern an das Spiel, aber ich weiß ja, wie die Aufstiegsmannschaft damals gespielt hat, und das war auf jeden Fall nicht der Fußball, den die da gespielt haben am Sonntag. Das war irgendwas anders. Wie gesagt, die einzige Erklärung für mich, die plausibel klingt, ist, dass sie das Taktik war von Anfang der Saison an.
Wie dem auch sei, Hauptsache sie haben das Ding durchgezogen. Und also wenn das wirklich Taktik war, wie du da so gerade in den Raum stellst, dann wirklich Hut ab, dann war das das Coolste an der Nase herumführen, was jemals irgendwie eine Mannschaft gemacht hat. Und ja, es ging ja dann am Sonntag auch gleich weiter. 29. Minute war wieder ein toller Konter über Julian Justwan, der den Ball genau in den Lauf von Tsimas dann legt, der aber in der Situation dann an Noll dann noch scheitert. Noll für mich eigentlich so die ärmste Sau auf vierter Seite, aber ich gestehe, also so richtig Mitleid mit ihm verspüre ich da jetzt nicht. Dafür haben wir in den letzten Jahren selbst zu oft auf die Nase bekommen.
Ja, würde ich auch sagen, dass ich da jetzt nicht so viel Mitleid habe, wobei er ja selbst, glaube ich, noch die beste Fürther Note habe. Ich habe gerade noch mal geschaut, er hat 2,5. Das ist die beste Note. Und ich glaube, das haben die beim Kicker wahrscheinlich dann auch sich gedacht, dass das vielleicht ganz okay wäre. Aber ich verstehe nämlich auch null, Wobei, wenn man mehr Schüsse aufs Tor bekommt und da auch noch welche hält, wie zum Beispiel von Tsimas, als er allein auf ihn zugerannt ist, dann bekommt man bessere Note. Aber ich weiß nicht, wieso Reichert nur 3 hat. Aber naja.
Ja, er hat, glaube ich, eine leichte Unsicherheit gehabt. Das war kurz vor diesem Konter von Justwan. Da war so ein Ball, der Richtung Srebrenica gekommen ist. Der kommt da irgendwie mit dem Kopfball ran. Da kam Reichert ein bisschen raus, war ein bisschen unsicher. Das hat jetzt nicht ganz so glücklich gewirkt, denke ich mal. Aber ansonsten hat er ja, glaube ich, auch nur noch eine Szene gehabt, wo er sich auszeichnen konnte. Und das war auch wieder Srebrenica mit seinem Schuss kurz nach der Halbzeit, wo er ja von Reichert aus gesehen rechts runter ins Eck dann taucht und den Ball um den Pfosten dann lenkt. Aber ansonsten hat er nicht wirklich eine Chance gehabt, sich auszuzeichnen, oder?
Nö, aber das reicht ja. Ich meine, der eine, den er da raus hat, der war auch wichtig. Und letztendlich hat er aber einfach auch mitgespielt.
Ja, in der 33. Minute war es dann beim Club mal wieder soweit. Da hat auch wieder Noll pariert, nämlich ein schönes Anspiel von Janda aus halbrechter Position auf Justwan. Der geht so rechts in Strafraum rein, zieht ab, scheitert aber an Noll. Irgendwie hat Justwan noch nicht so sein Visier einjustiert, hatte ich so den Eindruck. Aber Noll kann den Ball nur nach vorne abprallen lassen. Der Abpraller kommt natürlich wieder in Richtung Tsimas, der wieder ganz knapp vor Meierhöfer am Ball ist und das Ding zum seinem Doppelpack versenkt, 3-0. Und das war dann schon, also ich musste da mich wirklich zwicken, weil irgendwie konnte ich es eigentlich nicht glauben, dass man nach 33 Minuten schon mit 3-0 im Derby mal führt.
Das war, also ich kann mich eh selten erinnern, dass man das hat, aber das auch noch im Derby, das ist schon echt krass. Vor allem, das war halt quasi nochmal das Gegentor zu den ersten zwei, die richtig schön rausgespielt haben, wurden, dann halt trotzdem gehalten und trotzdem reingeschossen. Ich meine, das kriegt der Club ja auch oft leider nicht hin, dass dann halt der Abstauber dann trotzdem noch drin ist. Kommen ja gleich wahrscheinlich dazu, das war ja nicht der einzige Abstauber, aber wie gesagt, es hat einfach alles geklappt.
Ja, wobei man auch sagen muss, das war glaube ich auch so ein Teil des Geheimnisses am Sonntag, nämlich diese ganzen zweiten Bälle, die wir uns erobert haben. Das habe ich im Lauf dieser Saison eigentlich noch gar nicht gesehen. Zweite Bälle waren eigentlich grundsätzlich immer beim Gegner und ja, jetzt im Derby haben wir gefühlt wirklich von 10 zweiten Bällen 9 erobert gehabt und ja, das war schon sehr auffällig, fand ich.
Ja, und letztendlich war es ja, glaube ich, so, ich habe nochmal nachgeguckt, dass insgesamt dann, glaube ich, 8 Schüsse von Fürth waren. Die waren dann meistens so in der zweiten Halbzeit aufs Tor und wir hatten nur 10. Aber wenn man sich halt anguckt, wie gut die Chancen auch waren, und das ist, glaube ich, jetzt von SofaScore, die haben 2,2 war so der Expected Goals-Wert bei Nürnberg. Bei Sky bin ich mir ziemlich sicher, dass die nach dem Spiel einen höheren hatten. Ich glaube, die hatten fast 3 oder über 3 für Nürnberg und Fürth hat 0,8. Dann sieht man halt auch, dass das nicht nur Zufall war, sondern dass halt das einfach richtig gut und auch mit Nachdruck gewollt wurde, dass man heute gewinnt.
Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass irgendwie diese Expected Goals Werte für einen Club ziemlich variiert haben, egal welcher Anbieter das war. Also es ging von 2, etliche bis 3,5 oder irgend sowas, was ich gesehen habe. Wobei der von Fürth, glaube ich, überall sehr niedrig war. Ja, umso schöner, egal wie hoch der war, dass ausgerechnet im Derby die Mannschaft das erste Mal in dieser Saison wirklich zu Null spielt. Aber da gibt's halt auch mehrere Punkte. Nämlich, dass wirklich jeder für jeden gekämpft hat. Ich hab's vorhin schon mal erwähnt, die Wege, die Tsimas gegangen ist, wie der der Verteidiger von Fürth angelaufen ist, der hat da Kilometer gemacht. Das war ja fast schon erschreckend. Und für mich die Szene dann noch kurz vor der Halbzeitpause, als Emreli einen Einwurf in der eigenen Hälfte erzwingt und sich dafür dann so richtig abfeiert, wie man sonst nur von Tim Handwerker kennt. Da hast du dann schon gemerkt, dass die Jungs wirklich extrem heiß sind. Ich weiß nicht, wer sie da so auf dieses Level gebracht hat, aber ich glaube, das war irgendwie das komplette Trainerteam samt Staff, samt solch erfahrenen Spielern wie Enrico Valentini und Chris Martegna, die da alle irgendwie ein Stück weit dafür gesorgt haben. Und wenn du die Mannschaft halt öfter auf so ein Level bringen kannst, ich glaube, dann kann da noch sehr, sehr viel möglich sein.
Das meinte ich halt, ich bin jetzt mega gespannt, was halt als nächstes kommt. Es ist ja jetzt auch so, ich glaube gegen Regensburg wahrscheinlich noch ganz gut, weil die versuchen ja das Bestmögliche zu machen, was sie halt können aus ihrer Mannschaft, die jetzt ja nicht der HSV ist, das wissen sie auch. Und also der HSV jetzt einfach beispielhaft, das gibt auch andere gute Mannschaften in der zweiten Liga. Die Frage ist, ob jetzt das einzige System ist, was funktioniert, oder ob man jetzt auch mehr variabel werden kann. Ich bin eigentlich guter Dinge, auch vor allem mit der Offensive, die sich jetzt so langsam bildet und vor allem, weil wir auch Backup noch haben. Unter anderem zum Beispiel Schleimer oder Sefcik, falls er wieder sich irgendwie wieder hoch modelt und ein bisschen aus seinem Tief rauskommt. Also das wäre auf jeden Fall, also es wird jetzt spannend. Spricht eigentlich gerade nach dem Spiel einiges dafür, dass klappen könnte, aber wir kennen ja den Club, aber ich will jetzt auch keine schlechte Stimmung verbreiten, weil eigentlich war ich seit langem nicht mehr so gut gelaunt und vor allem habe mal gedacht, dass das nächste Spiel vielleicht gut wird und eigentlich habe ich auch richtig Lust drauf, mir das anzugucken und zu gucken, was macht man denn gegen Regensburg? Irgendwas zwischen, also ich glaube, viele erwarten jetzt einfach nach dem Spiel, dass man Regensburg irgendwie aus dem Stadion schießt, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Letztendlich fände ich einfach gut, wenn man weiter schafft, einen Sieg zu holen. Ich glaube, das ist auch das, was irgendwie die Mannschaft braucht. Ob das dann letztendlich so schön war wie am Sonntag, das glaube ich weniger, weil da muss halt alles stimmen, aber wenn man irgendwie eine solide Leistung dann hinlegt und weiter halt positive Vibes einsammeln kann, dann ist das glaube ich noch wichtiger, als jetzt das perfekte Spiel hinzulegen und da kommen noch ein paar Brocken dieses Jahr, unter anderem zum Beispiel auch Köln und so weiter, wo man wahrscheinlich noch bisschen mehr sich anstrengen muss und auch taktische Finesse irgendwie reinbringen muss, aber ja, wie gesagt, jetzt nach dem Spiel mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen, aber wir kennen die zweite Liga und wie du auch im Vorgespräch schon meintest, Köln wurde auch hochgehypt und letztendlich sah es da letztes Wochenende auch nicht so gut aus. Ich merke das ja immer wieder in den ganzen Tipprunden, in denen ich bin. Schaffe ich es einfach nicht, irgendwas gut zu tippen diese Saison. Das ist eigentlich mehr Glück, würde ich fast sagen, als irgendwie, dass man das so vorhersehen kann. Was ja auch irgendwie cool ist und auch mal halt mit 2-3 Spielen, wenn man die hintereinander gewinnt, auch plötzlich oben in der Tabelle stehen kann. Also vielleicht nicht ganz oben, aber schon im Windschatten. Und das ist halt vielleicht jetzt genau der Moment und vielleicht auch noch der richtige Moment, das einzuleiten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie wir gewinnen müssen oder irgendwie aufsteigen direkt oder so. Aber ich glaube, dass das Spiel schon viel auch in den Köpfen macht. Und auch die Symbiose zwischen Mannschaft und Fans auf jeden Fall nochmal gefördert hat und die ja auch gemerkt haben, so ey, wenn wir uns hier ein bisschen den Arsch aufreißen, dann wird das was richtig Cooles.
Ich bin ja ein bisschen skeptisch mit dem nächsten Spiel gegen den Jahren. Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer Probleme gehabt, wenn uns eine Mannschaft den Ball überlassen hat und wir das Spiel machen mussten. Und man muss der Fairness halber jetzt dazu sagen, Fürth hat schon probiert, das Spiel zu machen. Wir haben sie halt gar nicht erst großartig zur Entfaltung kommen lassen. Aber sie haben dann halt trotzdem uns auch immer den Gefallen getan und versucht, hinten raus zu spielen, ne? Und da wird halt gegen Regensburg, denke ich mal, schon das eine ganz andere Hausnummer werden. Also das wird für mich so eine Art Reifeprüfung, denke ich mal, für die Mannschaft. Weil Regensburg, die sind Tabellenletzter, die haben es geschafft, bislang in 9 Spiele. Auf jeden Fall haben sie erst ein einziges Tor geschossen, haben aber durch dieses eine geschossene Tor sage und schreibe 4 Punkte geholt, haben aber halt im Gegenzug dann 22 Buden kassiert. Und ich kann mir halt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die nach Nürnberg kommen und versuchen da mitzuspielen. Die werden, wie es Regensburg halt auch in der Vergangenheit schon so oft gemacht hat, erstmal den Bus vorm Tor parken und dann mal schauen, wie wir uns anstellen. Und ich glaube, das wird eine schöne Gelegenheit zu zeigen, was in der Mannschaft drinsteckt, wie sie das dann lösen können. Aber ja, ich glaube, es wird ein schwereres Spiel als am Mittwoch drauf in der zweiten DFB-Pokalrunde in Hoffenheim, denke ich mal.
Ja, das ist genau das, was ich meinte. Wir müssen halt gucken, dass wir taktisch das auch schaffen, eben bei Gegnern, die eher hinten drin stehen, irgendwie durchzukommen, weil das hast du eben auch in der zweiten Liga. Vor allem bei Mannschaften, die eben vielleicht nicht so viel gute Offensivpower haben, beziehungsweise auch erst aufgestiegen sind und vielleicht auch der Geldbeutel jetzt nicht so groß ist. Das muss aber dann trotzdem klappen und vielleicht ist es dann halt eben nicht das Spektakel vom Sonntag, aber letztendlich, wenn man das irgendwie schafft, da trotzdem mit 1-0 runterzugehen, dann ist es trotzdem gewonnen. Und das kann nicht jedes Spiel so gut sein. Meistens ist es ja auch so, dass Spiele so gut laufen wie das am Sonntag, wenn der Gegner auch irgendwie mitspielt. Das ist ja immer hart, irgendwie gegen eine Mannschaft zu spielen, die komplett hinten drin steht, zum Beispiel auch wie der FCN in Hannover gespielt hat, aber andersrum, für Hannover war das, glaube ich, tierisch unangenehm, haben aber trotzdem dann am Ende gewonnen. Ich glaube, der Club stand mit 7 Leuten hinten drin und hat teils Manndeckung gemacht, das war richtig ekelhaft wahrscheinlich für Hannover, aber letztendlich klappt das auch, wenn man das will und immer wieder quasi nach vorne geht, dann kann man das Spiel auch gewinnen. Vielleicht nicht 5-0 oder 4-0, aber wie gesagt, 1-0 sind auch 3 Punkte und ja, wir werden es sehen. Aber ich kann mir auch, wie du sagst, eigentlich gar nicht vorstellen, dass Regensburg jetzt anfängt mit Offensivfußball und versucht, viele Tore von Anfang an zu spielen. Ich glaube auch, dass die eher auf Sicherheit gehen und ja, auf Konter lauern.
Dann hoffen wir mal, dass sie gegen uns diese Konter nicht reinmachen. Auf der anderen Seite sprechen wir hier schon von den nächsten Spielen, Felix. Und dabei sind wir ja mit dem Sonntag noch gar nicht komplett durch. Aber bevor wir uns mit den restlichen Szenen vom Sonntag befassen, machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute immer noch der Felix Völkel. Ja, Felix, wir haben es schon gesagt, wir sind mit dem Derby eigentlich noch gar nicht so richtig durch, weil einer meiner Lieblingsspieler hatte dann auch noch seine Szenen. Nämlich Lukas Schleimer kam dann in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, er ist für Stefanos Tsimas eingewechselt worden. Und ja, seine erste Szene hatte er dann in der 78. Minute. Als es einen wirklich, ja, tollen Konter gab über Benjamin Goller. Und in dieser Szene hat Benjamin Goller eigentlich alles richtig gemacht, ne? Der ist schön Richtung gegnerisches Tor gezogen, hat im richtigen Moment das Richtige getan. Er hat nämlich abgespielt in die Mitte, mustergültig auf Lukas Schleimer gelegt, aber der hat leider gedacht, ich probiere es jetzt mal mit 3 Punkten und versuche ein Field Goal zu machen. Hat das Ding halt weit über den Kasten drüber gejagt. Da da hat man schon ein bisschen mit den Zähnen knirschen müssen, oder?
Ja, also passiert halt. Manchmal nimmt man den einfach scheiße an, aber das sah natürlich komisch aus, wie wenn er das irgendwie zum Max-Morlock-Stadion rüberschießen will. Wäre ärgerlich, aber beim Stand von 3-0 ist das, glaube ich, verzeihbar.
Aber zumindest schön war es, dass Benjamin Goller gezeigt hat, dass er die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das war in der Vergangenheit ja auch oftmals anders.
Ja, er hat auf jeden Fall immer seine Lichtmomente. Ich glaube, das Schwierige ist bei ihm, das halt konstant zu haben. Es gab immer mal wieder gute Momente. Aber letztendlich, wie gesagt, die Konstanz hat halt einfach gefehlt.
Das, was in der 78. Minute dann noch nicht so ganz geklappt hat, war dann 9 Minuten später dafür dann der Fall. Da ist dann plötzlich Finn Jelstad da vorne aufgetaucht. Der hat Doppelpass gespielt. Ich glaube, zuerst ein Doppelpass mit Goller, dann Doppelpass mit Lukas Schleimer. Und steht dann plötzlich fast am 55er direkt vor Nahuel Noll. Und hat dann den Ball nach links rüber zu Lukas Schleimer gespielt, der in der ersten Szene am Keeper erstmal hängen bleibt. Und ich weiß nicht, ob du das dann gesehen hast, wie Finn Jelsch dann schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Aber Lukas Schleimer dann nochmal nachgegangen ist dem Ball und im zweiten Versuch ihn dann über die Linie drüber gesetzt hat und dann den Schlusspunkt gesetzt hat zum 4-0. Aber es war dann schon nochmal so die kleine Kirsche dann oben auf der Sahne dann, oder?
Ja, aber ich habe mich auch mega gefreut, dass er halt nicht der ist, der irgendwie 2 Großchancen nicht reingemacht hat bei einem Derby, sondern dann auch das Tor gemacht hat. Und da hast du ja auch nach dem Tor gesehen, ich habe das von Reihert nicht gesehen, aber nach dem Tor haben wir auch gesehen, wie dann auch die Auswechselspieler, die sich ja warm gemacht haben hinterm Tor vor der Kurve, vor der Auswärtskurve, auch einfach alle reingerannt sind, sich mitgefreut haben. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass er genau das Tor nochmal gemacht hat. Auch wenn es natürlich ein Abpraller dann war. Aber der ist dann gar nicht mehr so leicht, von da aus der Ecke dahin zu schießen. Und ich glaube, das tut ihm halt auch gut. Weil letztendlich, auch wenn jetzt Emredi und Tsimas richtig gute Leistung gebracht haben und ihre Tore gemacht haben, war es halt auch wichtig, dass Schleimer von der Bank kam und auch das Tor gemacht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch viele wichtige Tore die Saison machen wird, weil er auch einfach ein variabler Spieler ist, der nochmal andere Fähigkeiten hat als jetzt Tsimas und Emredi.
Und vor allem nicht mehr den Druck hat, dass er der einzige Stürmer ist, auf dem dann die ganze Last im Spiel liegt, ne? Wie es in den ersten Spielen dieser Saison war.
Ja.
Ja, danach gab es eigentlich nur noch kräftiges Feiern. Der Schiedsrichter hat noch nicht ganz abgepfiffen gehabt. Da hast du schon gesehen, wie Enrico Valentini mit dem Schal von 2018 die Nummer 1 in Franken Richtung Kurve gerannt ist und ja, gefühlt alle Spieler, der ganze Staff dann kurz hinter ihm war und gemeinsam mit der Kurve gefeiert hat. Es waren mal herrliche Bilder, oder?
Ja, das war sehr cool. Ich fand auch, wie gesagt, cool, dass Valentini so vorausgerannt ist und ich glaube, der fügt sich in der Rolle auch komplett gut ein. Also letztendlich könnte er sich ja irgendwie ärgern, dass er nicht spielt, weil er so lange dabei ist. Das macht aber halt null. Und ich glaube, der unterstützt da die Mannschaft auch richtig gut und zeigt auch so ein bisschen damit den anderen ja, was das heißt und wie gut es ist und dass er auch voll dabei ist. Und dann die Mannschaft vor der Kurve, es war sehr, sehr schön. Da gab es irgend so einen Stadionlog. Den konnte man auch angucken von irgendeinem, der das erste Mal da war. Und ich glaube, der wurde im Verlauf des Spiels dann Clubfan, weil der immer wieder auf die Auswärtskurve plus Anhang, der im Heimbereich war, das auch richtig viel war, rübergeguckt. Und es war einfach, also Stimmung ist natürlich beim 3-0 und dann 4-0 später auch noch natürlich bombastisch gut. Aber das war schon cool. Da war ich sogar bisschen traurig, dass ich nicht da war. Was ja in Fürth jetzt auch so oft passiert.
Ja, also da war ich schon auch sehr traurig. Da wäre ich auch gern da gewesen, aber ich habe halt leider vor ein paar Jahren nach diesem unsäglichen 1-5 am zweiten Zweitligaspieltag damals mir geschworen, nie wieder zum Derby in die Westvorstadt zu fahren. Und vielleicht wackelt dieser Entschluss jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen. Aber ziehen wir doch noch mal ein klein bisschen Bilanz, Felix. Was sind denn die Gründe? Also wir haben es ja vorhin schon gehabt. Der Start in die Saison war so lala. Nach dem Weiterkommen im Pokal ist es dann gefühlt mit jedem Spiel immer ein bisschen schlimmer geworden, schlechter geworden. Was ist denn der Grund, dass es jetzt auf einmal funktioniert hat? Oder meinst du, dass es weiter funktioniert? Oder war das jetzt eine Eintagsfliege, weil es Derby war und halt einfach wirklich alles wie Arsch auf einmal gepasst hat? Oder glaubst du, dass das der Wendepunkt der Saison gewesen sein könnte?
Also es würde mich tatsächlich wundern, wenn nach dem Spiel alles wieder genauso schlecht läuft wie die letzten Wochen. Weil ich glaube, das mental halt auch einfach was gemacht hat. Und letztendlich kann man ja schon sagen, dass sich jetzt so ein bisschen eine erste Elf irgendwie rauskristallisiert hat. Das tut mir natürlich sehr leid, aber ohne Flick gerade zum Beispiel läuft es sehr gut. Und ich finde, es hat niemand am Wochenende irgendwie Zweifel dran gelassen, dass er am nächsten Spieltag nicht spielen wird. Unter anderem auch die eingewechselt wurden, und auch mit denen, glaube ich, kann man gut leben, wie zum Beispiel Schleimer oder auch Goller, der dann danach kam, wo ich mir fast nicht vorstellen kann, dass er halt für Emredi spielt, wenn er fit ist. Genau. Just waren auch super Spiel gemacht, wobei Lubach auch immer wieder, ich meine, er hat auch schon wichtige Tore gemacht, ein guter Ersatz ist. Ich fand vor allem das Finden von der Startelf, Finden von der Taktik, die ihnen gelegen hat, und auch diese mentale Komponente, dass sie eben das Spiel gewinnen wollten, dass sie das gezeigt haben in den Zweikampfverhalten, in den Pässen, in den Toren erzwingen. Das glaube ich nicht, dass das am nächsten Spieltag einfach wieder weg ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und hoffe einfach, dass das jetzt der Wendepunkt war. Nicht, dass sie jetzt jedes Spiel so spielen, aber einfach nicht mehr so viele Spiele so, ja, es wurde ja oft gesagt, planlos. so hat es zumindest gewirkt. Ich glaube schon, dass sie einen Plan hatten, aber
ich glaube, die konnten ihn einfach nicht umsetzen. Sie waren ja dazu nicht in der Lage, aus mehreren Gründen. Zum einen ist halt über die ganze Vorbereitung ein anderes Spielsystem eingeübt worden, dass man dann mit der Verpflichtung von Julian Justan mehr oder minder ein Stück weit über den Haufen geschmissen hat, weil man da versucht hat, für ihn die richtige Position zu finden, die man jetzt gerade im Derby zentral hinter den Spitzen, das ist genau die Position, wo er hingehört. Ne? Und das musste sich erst finden. Emreli war noch nicht fit, als er gekommen ist. Tsimas hat am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis er sich so blöd es klingt, aber an den Herrenfußball da rangewöhnt hat. Wir hatten dann auch das Problem, dass Florian Flick mit dieser Sechserposition so seine Probleme dann immer hatte, ne? Und jetzt durch das Umstellen auf eine Dreier- respektive Fünferkette läuft das alles halt dann auch nochmal komplett anders. Und wie du schon sagst, ich hab auch so den Eindruck, als hat sich da jetzt ein System mitsamt Personalien gefunden. Und ich denke, dass da das, mit Sicherheit nicht so euphorisch wie im Derby. Das kannst du gar nicht, weil ich glaube, das würde dich auch nach spätestens 3-4 Spielen irgendwie auszehren. Aber zumindest, dass man die kommenden Spiele weiterhin erfolgreich und auch positiv gestalten kann. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, jetzt geht's am Freitag gegen Jan Regensburg. Wie gesagt, 1:22 Tore, Tabellenletzter, erst 4 Punkte. Aber wenn man gegen die gewinnt, dann hat man das erste Mal seit, keine Ahnung, 2017, 2018, seit der Aufstiegssaison, mal wieder 3 Spiele in Folge gewonnen. Und das ist, Also andere Vereine, für die ist das was komplett Normales, aber man darf mal nicht vergessen, wir haben in den letzten paar Jahren beim FCN nicht so viel Positives erlebt und so 3 Siege in Folge, das wäre schon mal wieder fast schon Meilenstein, oder?
Ja, mega. Also ich, wie gesagt, das ist ja das, was mich auch so genervt hat, nach der Euphorie am Anfang von Klose und eigentlich auch schon die letzten Jahre. Das ist halt dieses, ja, man guckt sich das an, es gibt mal ein Spiel, was irgendwie gut ist, aber dass man halt mal so durchgehend gecatcht wird. Es muss ja nicht mal Aufstieg sein, aber so, okay, es macht Spaß, auch mal mehrere Spieltage dahin zu gehen und man weiß, okay, die verkacken es jetzt nicht komplett. Das wäre schon mal cool. Das würde mir auch für die Saison komplett erstmal reichen, einfach so ein System finden, gute Spiele abliefern, irgendwie gucken, dass man auch jedes Spiel gewinnen will, egal wer da kommt, und einfach so ein bisschen mehr wieder Freude am Zugucken schafft. Was ab Sonntag auf jeden Fall der Fall war.
Ja, absolut. Und vor allem haben wir eine Steigerung gegenüber der vergangenen Saison eigentlich jetzt schon erreicht. Weil ich kann mich in der vergangenen Saison immer nur an eine gute Halbzeit erinnern. Aber dass wir 2 gute Halbzeiten in einem Spiel hatten, so wie es jetzt im Derby war, kann ich mich in der vergangenen Saison nicht dran erinnern.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich vor allem an kein Derby erinnern, wo das so gut lief. Klar, es gab Siege, aber so, das war ja vorführend.
Ja, die nächsten Spiele, die dann auf den FCN warten, haben wir ja schon gesagt. Am Freitag geht's gegen den Jahn aus Regensburg. Mittwoch drauf ist Pokalspiel in Hoffenheim. Dem Vernehmen nach wird es wahrscheinlich vor ziemlich ausgeglichener Publikumsstärke stattfinden, weil sich gefühlt wahrscheinlich mehr Clubfans für dieses Pokalspiel interessieren als Fans der TSG Hoffenheim. Und ich sag mal so, zu verlieren haben wir da nichts, ne? Also da rechnet keiner mit irgendetwas. Die Hoffenheimer haben in der Liga auch so ihre Problemchen und ich sag mal so ganz ohne Chance sehe ich uns da ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Also, ich glaube, es ist DFB-Pokal, da kann alles passieren, wenn sie mental so aufs Feld gehen wie am Sonntag, was auch schwierig wird, weil es halt kein Derby ist, ist auch nochmal was anderes. Das stimmt, die Spiele sind auch immer besonders, aber wenn sie so Fußball spielen können wie am Sonntag, dann glaube ich, geht da was. Und wenn sie das gewinnen, dann ist, glaube ich, es nicht mehr aufzuhalten, dass nächstes Jahr Champions League gespielt wird.
Europapokal, genau, was anderes.
Nee, schon Champions League, da machen sie eine neue Regel, weil der Club und Miroslav Klose, die kennen sich ja da irgendwie und dann
kriegen wir eine Wildcard.
Genau.
Ja, bevor wir die Wildcard kriegen, würde dann am Sonntag nach dem Hoffenheim-Spiel erstmal noch der HSV warten. In Hamburg im Volkspark und das Wochenende drauf, das Freitagsspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, zu dem ich dann auch endlich mal mein Saisondebüt im Stadion dieses Jahr geben werde, zusammen mit meinen Kids. Ja, und nach dem Heimspiel gegen die Betzebuben steht dann eine erneute Länderspielpause auf dem Programm. Warum die Mitgliederversammlung nicht während dieser Pause stattfindet, sondern wieder einen Tag vor meinem Geburtstag und einen Tag nach dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn, das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich die Mannschaft bis dahin weiter aus der Affäre zieht. Vorher werden wir uns aber nochmals mit einer Folge melden. Höchstwahrscheinlich wird das der Fall sein, wenn der erste FC Nürnberg hoffentlich dann im DFB-Pokal in Hoffenheim eine Runde weitergekommen ist. Für heute danke ich auf alle Fälle meinem Gast Felix Völkel für seine Zeit, seine Expertise und dass er gemeinsam mit mir nochmal die Freude über diesen großartigen Derby-Sieg geteilt hat. Vielen lieben Dank, Felix.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung und das sind ja auch eher die Anlässe, wo man gern drüber spricht.
Das ist wohl wahr. Ich glaube, Ich bin jetzt auch schon sehr lange hier dabei, aber das war mein erstes Mal, dass ich über einen Derby-Sieg podcasten durfte. Und da bin ich auch sehr froh drüber und dass ich es dann mit dir teilen durfte, umso schöner.
Vielleicht passiert es jetzt öfter mit den Derby-Siegen.
Da hätte ich nichts, naja, einerseits hätte ich da nichts dagegen, andererseits, wenn wir gar nicht erst mehr Derbys spielen müssten, da wäre ich ehrlich gesagt auch nicht ganz böse drum.
Das stimmt, kommt drauf an, warum, aber die Gründe, die du meinst, wahrscheinlich mag ich die auch.
Ja. Total Beklubbt findet ihr wie immer bei X, bei Facebook, Instagram und Blue Sky. Wir freuen uns über euer Feedback, Likes und wenn ihr uns auf diesen Kanälen folgt. Ihr dürft gerne Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren, eine gute Bewertung hinterlassen. Das würde uns auch sehr freuen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine gute Erinnerung an diesen Derby-Sieg. Genießt es noch ein bisschen, diese Retrospektive. Und dann hören wir uns in der kommenden Ausgabe wieder hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.